Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zum Podcast zum Thema Differentielle Psychologie. Sie erhalten mit dieser Aufnahme eine komprimierte Form der Vorlesungsinhalte. Ziel ist es, Ihnen eine Einordnungshilfe für das Feld der differenziellen Psychologie zur Verfügung zu stellen, damit Sie die Inhalte gut nachbereiten können. Im Zentrum dieses Fachgebiets steht die Fragestellung, wie sich Persönlichkeitsunterschiede zwischen Menschen in Erleben und Verhalten erforschen lassen. Dieses Thema ist aber nicht nur aus wissenschaftlicher Perspektive spannend, sondern hat auch eine immense praktische Relevanz. Möchte ich Menschen besser einschätzen können, so ist eine Kenntnis von Persönlichkeitsunterschieden sehr wertvoll. Auch zahlreiche Unternehmen wollen dieses Wissen für sich nutzen. Sie sind zum Beispiel daran interessiert, Persönlichkeitsunterschiede von Mitarbeitenden und Kunden besser zu verstehen, um sie gezielter ansprechen zu können. Hierzu führen Unternehmen nicht selten Analysen im eigenen Unternehmen durch, mit dem Ziel, Menschen in wenige Typen einzuteilen. Das schafft vermeintlich Ordnung und erzeugt bei so manchem das Gefühl, Vielfalt durchschauen und Komplexität bewältigen zu können. Ansätze, die alltagspsychologisch plausibel wirken, haben in den deutschen Personalabteilungen noch immer Hochkonjunktur, obwohl sie wissenschaftlich nicht belegt sind. Ein Ansatz unterteilt Menschen beispielsweise in 4 Tiertypen, natürlich ohne herzuleiten, woher diese überhaupt kommen. Ein anderer nutzt 4 Farbtypen. Anstatt dadurch die richtigen Mitarbeitenden zu finden oder die Belegschaft passender einsetzen zu können, entstehen im Unternehmen dadurch oft Räume für Stereotypen, Gruppenbildung und Vorurteile. Damit die Komplexität von Menschen nicht bis zur Karikatur reduziert wird, brauchen wir einen wissenschaftlich sauberen Gegenpol zu solchen Typologien. So warnt auch der in Osnabrück lehrende Wirtschaftspsychologe Professor Uwe Canning in seinem Buch 50 Strategien, die falschen Mitarbeiter zu finden, explizit vor solchen Ansätzen. Darüber hinaus stellt er heraus, dass Typologien in der heutigen Psychologie nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Im Gegensatz zu Typologien haben sich heute Ansätze durchgesetzt, die menschliche Eigenschaften mit ihren jeweiligen Ausprägungen ins Zentrum rücken. Nach der Auswertung eines eigenschaftsbasierten Persönlichkeitstests können wir nicht nur schlicht feststellen, dass eine Person zum Beispiel leistungsmotiviert ist, sondern auch, ob sie hinsichtlich ihrer Leistungsmotivation weit überdurchschnittliche Werte hat. Diese vergleichsweise Einordnung gelingt, weil wir die Ergebnisse nicht isoliert, sondern immer im Hinblick auf eine Referenzpopulation betrachten. Diese Referenzpopulation fasst Menschen gleichen Geschlechts, Altersstufe und gleicher Kultur zusammen. Auch können wir bei mehrfacher Testung gegebenenfalls Veränderungen in verschiedenen Ausprägungen beobachten. In diesem Zusammenhang haben wir übrigens den Kovariationswürfel von Raymond Cattell kennengelernt. Es ist prinzipiell also möglich zu sehen, ob und wie sich die Persönlichkeit über die Zeit verändert und entwickelt. Die Fähigkeit zum Ausweiten der ursprünglichen Ausprägungen kann dementsprechend angesehen werden als Persönlichkeits- oder Charakterentwicklung. Ein prominenter Persönlichkeitstest ist das Neo-Persönlichkeitsinventar nach Costa und McCrae in revidierter Form. Dieses Persönlichkeitsinventar basiert auf dem 5-Faktoren-Modell und kann theoretisch über 59.000 verschiedene Persönlichkeitsausprägungen beschreiben, zumindest wenn man eine Stanine-Skala zugrunde legt. Die Hauptskalen des 5-Faktoren-Modells sind Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrung, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Diese Big Five-Faktoren sind über die Lebensspanne relativ stabile Eigenschaften, englisch Traits, und können daher von temporären Zuständen Englisch States, abgegrenzt werden. Bevor wir im Folgenden näher auf die Big Five eingehen, möchte ich Ihnen etwas Bemerkenswertes mitgeben. Und zwar ist das Spannende an unseren Persönlichkeitseigenschaften, dass sie einen Referenzrahmen aufspannen, der einen direkten Einfluss darauf nimmt, wie wir die Welt wahrnehmen. Unsere Persönlichkeit filtert, welche Informationen wir in der Lage sind wahrzunehmen. Betrachten wir beispielsweise Neurotizismus. Neurotische Menschen sind reizbar, sozial befangen und impulsiv. Ihre Wahrnehmung ist ausgerichtet an Möglichkeiten zum Schaffen von Sicherheit und Schutz. Für sie ist die Welt ein Ort voller Bedrohungen, gegen die sie sich schützen müssen. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass neurotische Personen generell sensitiv sind für negative Emotionen und leicht mit anderen in Konflikt geraten. Der Gegenpol zu Neurotizismus ist emotionale Stabilität. Emotionale Stabilität haben wir dann, wenn wir niedrige Ausprägungen auf der Neurotizismus-Skala haben. Niedrige Ausprägungen auf dieser Skala gehen einher mit Wohlbefinden, Humor und guten Coping-Mechanismen. Extraversion korreliert mit Geselligkeit, Herzlichkeit, Aktivität und Durchsetzungsfähigkeit. Menschen mit hoher Ausprägung auf der Extraversionsskala können ihre Meinung auch dann öffentlich vertreten, wenn sie nicht der Meinung der Mehrheit entspricht. Für sie ist die Welt ein Ort, um sozial zu interagieren. Sie fühlen sich energetisiert, wenn sie von anderen umgeben sind. Generell gesehen ist Extraversion eine Dimension, die mit positiven Emotionen und Fröhlichkeit einhergeht. Der Gegenpol zur Extraversion ist Introversion. Folglich wird eine Person mit einer niedrigen Ausprägung auf der Extraversionsskala als introvertiert bezeichnet. Introvertierten fällt die Interaktion in Gruppen schwer und sind vergleichsweise empfindlich für Stimulanz. Introvertierte sind hervorragende Zuhörer, oft empathisch und haben eine vergleichsweise höhere Fähigkeit, in sich hineinzuschauen. Auch wägen sie ihre Optionen bei anstehenden Entscheidungen genauer ab. Offenheit für neue Erfahrung geht einher mit Fantasie, Sinn für Ästhetik und Ideenreichtum. Diese Dimension korreliert mit Intellekt und Kreativität. Menschen, die offen sind für neue Erfahrungen, sehen in anderen Menschen eine Möglichkeit, sich über interessante Dinge auszutauschen. Für sie ist die Welt ein Ort, um neue Dinge zu entdecken und im weitesten Sinne künstlerisch tätig zu sein. Dementsprechend haben Künstler und Entrepreneure höhere Ausprägungen auf dieser Skala. Menschen mit niedriger Ausprägung auf dieser Skala bleiben lieber bei dem, was sie schon kennen. Haben Sie einen autoritären Chef? Dann ist es wahrscheinlich, dass er eine niedrige Ausprägung auf der Offenheitsskala hat. Gewissenhaftigkeit ist korreliert mit Pflichtbewusstsein, Leistungsstreben, Selbstdisziplin und Ordnungsliebe. Es geht bei dieser Dimension darum, wie Menschen ihre Aufgaben von der Planung bis zur Umsetzung angehen. Dementsprechend sind gewissenhafte Menschen strukturiert und gehen planvoll vor. Für Gewissenhafte ist die Welt ein Ort, um hart zu arbeiten. Fleiß und Ordnung werden großgeschrieben. Leistungen werden nicht danach bemessen, wie sie sich anfühlen, sondern einzig und allein daran, ob der Job erledigt wurde oder eben nicht. Beamte sind meist stark gewissenhaft und haben in der Regel geringe Ausprägungen auf der Offenheitsskala. Menschen mit niedriger Ausprägung auf der Offenheitsdimension sind meist unordentlich, gehen weniger planvoll vor und zeigen ein höheres Risikoverhalten. Verträglichkeit geht einher mit Altruismus, Vertrauen und Entgegenkommen. Verträgliche Menschen sind mitfühlend und höflich. Darüber hinaus respektieren sie Autoritäten und soziale Konventionen. Für verträgliche Menschen ist die Welt ein Ort, um vertrauensvolle Beziehungen zu formen. Dementsprechend definiert sich ihre Biografie an Beziehungen zu anderen Menschen in ihrem Leben. Sie sind so sehr daran gewöhnt, sich an die Bedürfnisse von anderen Menschen anzupassen, dass sie oft ihre eigenen nicht richtig wahrnehmen können. Sie sind darüber hinaus gute Teamplayer und können andere für ihre Leistung anerkennen und loben. Bei unverträglichen Menschen stehen die eigenen Bedürfnisse und Wünsche oft im Vordergrund. Statt bedeutsame Beziehungen suchen Menschen mit niedriger Ausprägung auf der Verträglichkeitsskala den Wettbewerb und sind eher kaltschnäuzig. Wozu können wir jetzt das 5-Faktoren-Modell in der Praxis nutzen? Das 5-Faktoren-Modell kann dazu genutzt werden, um Verhalten und Einstellungen von Menschen vorherzusagen. Bezogen auf politische Einstellungen korrelieren niedrige Ausprägungen in Offenheit und hohe Gewissenhaftigkeit beispielsweise mit einer konservativen Haltung. Liberal eingestellte Menschen haben hingegen die gegenteilige Ausprägung auf diesen Dimensionen. Auch unsere Erfolgsvorstellung richtet sich an unserer Persönlichkeit aus. Für gewissenhafte Personen ist Erfolg gekennzeichnet durch Leistung. Für Extravertierte ist es wichtig, sozial erfolgreich zu sein. Für einen neurotischen Menschen ist Erfolg, wenn er Sicherheit und Schutz schafft. In welche Forschungstradition lässt sich das 5-Faktoren-Modell nun einordnen? Das 5-Faktoren-Modell kann dem Eigenschaftsparadigma zugeordnet werden. Ein Paradigma ist eine Weltanschauung, in die wir unsere Beobachtung einordnen können. Es besteht aus einem Bündel theoretischer Leitsätze, Fragestellungen und Methoden. So bestimmt auch das vorherrschende Paradigma, was wissenschaftlich untersucht wird und welches Menschen- und Persönlichkeitsbild vorherrscht. Gemäß des Eigenschaftsparadigmas ist Persönlichkeit durch Eigenschaften bestimmt, die nicht direkt beobachtbar sind, sondern durch wiederholte Beobachtung erschlossen werden müssen. Das gilt natürlich auch für die Big Five-Faktoren. Diese können wir zum Beispiel anhand von wiederholten Verhaltensbeobachtungen, Laborstudien oder Fremdeinschätzungen erfassen. Diese Methoden sind hervorragende Ergänzungen, damit wir uns nicht lediglich auf Selbstauskünfte via Fragebögen verlassen müssen. Der US-amerikanische Psychologe Robert Hogan geht sogar davon aus, dass sich Persönlichkeit am besten aus der Perspektive des Beobachters untersuchen lässt. Der Ruf einer Person ist insbesondere im beruflichen Kontext aussagekräftiger als die Selbstauskunft. Damit wir Persönlichkeitsunterschiede in Bezug zu einer Referenzpopulation setzen können, stehen uns nach William Stern verschiedene Untersuchungsmethoden zur Verfügung. Zu den nomothetischen Ansätzen gehören einerseits die Variations- und die Korrelationsforschung. Der Begriff nomothetisch setzt sich zusammen aus den altgriechischen Begriffen Nomos, was Gesetz bedeutet, und Thesis, was so viel bedeutet wie aufbauen. Es geht hier also, wie in der Naturwissenschaft, um den Aufbau allgemeingültiger Gesetze. Andererseits fasst Stern Psychographie und Komparationsforschung als ideografische Ansätze zusammen. Idios bedeutet eigen und Graphein ist das griechische Wort für beschreiben. Bei dieser Art von Forschung geht es um die Beschreibung konkreter Gegenstände. Es kann sich dabei zum Beispiel um eine bestimmte Person handeln oder um einen Vergleich bestimmter Gruppen. So könnte ich mir beispielsweise im Rahmen des psychografischen Ansatzes die spezifischen Persönlichkeitsausprägungen von Frank anschauen. Diese Episode neigt sich nun dem Ende zu. Lassen Sie mich in Ihrem Feedback wissen, wie es Ihnen gefallen hat. Wir hören uns.